Sogar mit Mikrofon hier und Verstärkung. Hi, ich bin Daniel. Schön, dass ihr hier da seid in der Stadt, in der Landesbibliothek, Stadtbibliothek Stuttgart. Und ja, zwischen Kafka und Kung Fu erwartet uns heute. Hätte man jetzt vielleicht in der Bibliothek irgendwie erwartet, dass es jetzt hier der Prozess auf Mandarin oder die Verwandlung zu einem Drachen anstatt irgendwie einen Käfer. Nee, heute soll es natürlich nicht darum gehen, sondern wir haben das Thema schlechthin heutzutage irgendwie dabei. KI. Man kann ihm nicht entkommen, auch in der Stadtbibliothek nicht. Geht es um künstliche Intelligenz, ist ja klar. Jeder nutzt es eigentlich gefühlt. Also wie sieht es hier aus? Hat jemand heute schon eine KI-Anwendung benutzt? Da geht die erste Hand hoch. Wofür? Und was? Ich komme mal zu dir. Ich glaube, das wird irgendwie recorded. Ist das okay?
Ja, klar. Ich arbeite als Data Scientist, also das ist mein Brot- und Butter-Skill.
Und was hast du heute als letztes mit einer KI gemacht?
Kundendaten ausgewertet.
Kundendaten ausgewertet. Ich hoffe, alles datenschutzkonform. Und da hinten auch noch. Du hast heute auch schon eine KI benutzt?
Ja, genau. Ich habe eine Pressemitteilung damit geschrieben.
Ach, okay. So geht das. So kann uns die KI den Alltag vielleicht etwas erleichtern. Aber es soll heute nicht nur um KI als solches gehen, sondern es geht ja um ganz spezielle KI-Strategien. Einmal haben wir die EU und China, die verschiedene Strategien haben, und damit zwei Experten hier am Start, Expertinnen am Start mit Marielle Dü und Frederik Heinz, die darüber sprechen möchten. Ich habe übrigens auch heute KI benutzt. Ich habe nämlich gedacht, so, wie stellt sich eigentlich die KI diesen Vortrag vor? Und habe dann so ein Bild generiert. Und so sieht das aus. Seht ihr das hier? Das ist Franz Kafka, der in Kampfhaltung ist und Bock hat, so richtig Bruce Lee-Style dieses Thema heute durchzuarbeiten. Mal gucken, ob ihr heute auch in so einer Kampfeshaltung seid oder nicht. Ihr habt auf jeden Fall einen Vortrag dabei, den man schon auf der Republika hätte hören können. Aber heute haben wir die Extended Version. Heute ist noch ein bisschen extra Content dabei. Wir haben nämlich ein bisschen mehr Zeit. Und da freue ich mich mega drauf und würde einfach sagen, genug von meiner Seite. Das Thema ist KI. Wir haben alle irgendwie damit zu tun, im Publikum auch schon. Aber was macht eigentlich die EU? Was macht China? Marielle, Frederik, bitte sagt es uns.
Danke für das schöne Intro, Daniel. Vielleicht sage ich noch ganz kurz was zu mir und meinem Hintergrund. Ich heiße Marielle Dü, ich mache gerade meinen Doktor eben zu genau diesem Thema und bin am WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, und auch an der Hertie School. Das ist so eine kleine Universität in Berlin, die sich hauptsächlich mit Public Policy befasst. Und ich habe selber auch länger in China gelebt tatsächlich, 2 Jahre, und war auch vor einem Monat gerade da bei Tencent. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Firma. Das ist ein bisschen so wie das chinesische Meta, wird das manchmal genannt, ist aber natürlich noch ein bisschen anders. Hatte da die Möglichkeit, mit Leuten zu reden. Also ich bin noch relativ frisch so in diese Debatte drin, würde ich sagen. Und freue mich auch auf den heutigen Abend.
Ja, ich freue mich auch. Genau, Frederik Heinz mein Name. Genau, wir hatten den Titel ursprünglich für die Republika gewählt. Das hat super gepasst, weil auf der Republika jeder Vortrag irgendwas mit KI und Tech und Souveränität heißt. Und mit Kafka und Kung Fu stach man klar hervor. Wir haben nicht lang genug darüber nachgedacht, dass, wenn man es in der Bibliothek hält, die Assoziationen sehr andere sein werden als auf der Republika. Aber fair enough. Ich promoviere zu digitaler Staatlichkeit. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hildesheim und forsche am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Habe davor allerdings politische Theorie studiert in Frankfurt und dann 5 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und da vor allem das Thema digitale Souveränität kennengelernt und längere Zeit dann Bundesministerien zum Thema beraten.
Was übrigens auch interessant ist, diese Forschungsgruppe, die am Weizenbaum ist, ist auch mit meiner am WZB so ein bisschen verbunden. Aber wir kennen uns tatsächlich aus dem privaten Kontext und haben gemerkt, dass wir so Überschneidungen haben. Aber ich glaube, so funktioniert das ja irgendwie öfter. Genau, aber ich würde sagen, vielleicht erstmal genug zu uns und lasst uns vielleicht gleich reinspringen. Wir wollen heute mit euch über manchmal ein bisschen deprimierendes Thema reden, und zwar souveräne KI in einer sich ändernden geopolitischen Lage. Und um es ein bisschen weniger deprimierend zu machen, haben wir uns eine kleine Storyline überlegt. Und jetzt macht der Titel vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, wenn wir das gleich erklären. Ich möchte euch mal unsere 2 Hauptcharaktere vorstellen. Einmal EU-Samsa auf der linken Seite und Kung-Fu-Bot auf der rechten Seite. Kennen Sie alle die Verwandlung von Kafka? Ja, es gibt relativ viel Nicken. Okay, manche haben nicht genickt, deswegen sage ich es nochmal. Gregor Samsa ist ein junger Mann, der eines Morgens in einen Käfer verwandelt aufwacht und die Welt nicht mehr versteht. Er wird zunehmend von seinem Umfeld isoliert und stirbt am Ende allein. Ganz so tragisch, hoffen wir, ist die Geschichte von unserem EU-Samsa nicht. Aber wir greifen trotzdem einige kafkaeske Elemente in unserer kleinen Erzählung irgendwie doch wieder auf. Genau, deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Am Anfang lebt EU-Samsa noch in einer vertrauten Welt. Man sieht sie hier wunderschön. Einmal die liberale Globalisierung. Ich weiß nicht, wer kennt sie noch? Daten, Waren und Technologien konnten frei fließen. Man hat Plattformen einfach grenzüberschreitend genutzt und sich nicht sonderlich viel dabei gedacht. Was EU-Samsa noch nicht ahnt, diese Welt beginnt eines Tages plötzlich zu bröckeln. Ja, da sieht man den Käfer, wie er auf dem Rücken liegt. Also eines Morgens wacht EU-Samsa auf und findet sich in einer neuen Weltordnung wieder. Ja, die neue Welt sieht vor allem so aus. Auf einmal reden alle über KI-Wettrüsten, einen kalten KI-Krieg, technologische Vorherrschaft und Dominanz. Und sie verlangen auch alle immer mehr nach digitaler Souveränität. EU-Samsa ist zum Käfer geworden. Und ja, er versteht die Welt einfach nicht mehr. Wie kann es sein, dass was wie KI, was vorher auf so einer lokalen und wirtschaftlichen Ebene besprochen wurde, auf einmal mit einem globalen Machtkampf verknüpft wird? Einem, in dem das eigene System eigentlich nur bestehen kann, wenn man da irgendwie nicht abgehängt wird. Genau. Also der Techno-Nationalismus ist eingezogen in die internationalen Beziehungen und wir haben euch ein Video mitgebracht, was das ganz gut zeigt, wie wir finden.
The United States of America is the leader in AI and our administration plans to keep it that way. The US possesses all components across the full AI stack, including advanced semiconductor design, frontier algorithms, and of course transformational applications. Now the computing power this stack requires is integral to advancing AI technology. And to safeguard America's advantage, the Trump administration will ensure that the most powerful AI systems are built in the U.S. with American-designed and manufactured chips.
Genau, also was wir gerade gesehen haben, war ein Auftritt vom US-amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance. Und der Auftritt stammt aus dem Februar 2025 vom AI Action Summit, der in Paris stattgefunden hat. Und die Sprache von Vance ist ja relativ klar. Also es geht um Dominanz, es geht um eine dominante Beherrschung des Marktes global und darum aktiv eigentlich Technologieabhängigkeiten zu amerikanischer, US-amerikanischer Technologie zu fördern. Die USA ist da in ihrem Führungsanspruch mehr als deutlich. Und was es nochmal unterstreicht, ist ein Dokument, das im Juli veröffentlicht wurde von der US-Regierung mit dem Titel Winning the Race, America's AI Action Plan. Und ich will nur mal die ersten beiden Sätze aus diesem Strategiepapier zitieren. The United States is in a race to achieve global dominance in artificial intelligence. Whoever has the largest AI ecosystem will set global AI standards and reap broad economic and military benefits. Also relativ aggressive Sprache auch, ja, weil es ist eine klare Vorstellung sozusagen, was hier das Ziel ist. Die geopolitischen Positionen dieser Strategie lassen sich, glaube ich, auf zwei Aspekte eigentlich herunterbrechen. Das wird dann im Dokument weiter ausgeführt. Ja. Erstens, die USA werden alles tun, um das KI-Rennen gegen China zu gewinnen. Das ist sozusagen Priorität Nummer eins. Zweitens, die USA werden dafür sorgen, dass verbündete Länder amerikanische Technologie nutzen. Und dabei ist auffällig, dass Europa beispielsweise im gesamten Dokument namentlich gar nicht genannt wird. Also Europa ist subsumiert unter sozusagen erweiterte Verbündnisse, Allies. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, sondern zeigt die US-amerikanische Perspektive recht klar. Europa hat keine eigenen KI-Kapazitäten, sondern ist nun mal von externen Kapazitäten abhängig. Und wenn Europa keine amerikanischen Technologien nutzt, dann chinesische, das gilt es zu verhindern. Ja. In der Perspektive ist Europa eben kein souveräner Akteur in Bezug auf KI, sondern eigentlich Spielball zwischen zwei Supermächten. Ja. Der US-Politiker, Demokrat by the way, Anthony Blinken, hat das auf einer Sicherheitskonferenz in München mal recht prägnant ausgedrückt, zwar nicht in Bezug auf KI, aber doch in Bezug auf die globale sich ändernde Weltordnung. If you are not at the table, you are on the menu. Das ist sozusagen die Lage Europas. Also dieser Schock, diese Erkenntnis, ja, sich in dieser Lage wiederzufinden, sitzt tief bei EU-SAMSA. Unser Käfer versteht jetzt langsam, dass die technologische Abhängigkeit, die die EU eben nicht nur zu den USA, besonders zu den USA, aber auch sonst international hat, ein reales Problem ist und wirklich den Schutz unserer Freiheit gefährden kann, etwa wenn wir nicht mehr selbstbestimmt KI-Regulierungen ausüben können, ja, weil dann auf einmal J.D. Vance androht, aus der NATO auszutreten oder ähnliches. Was also soll EU-SAMSA tun? Braucht ihr jetzt eigene, souveräne, unabhängige KI inklusive eigener Lieferketten? Das wird alles ziemlich umfangreich. Nach welchen Bedingungen geht man hier vor und wie macht man sowas am besten? Und genau in dieser Frage trifft jetzt unser europäischer Käfer auf den chinesischen Kung Fu Bot, für ihn eigentlich ein wundersames Wesen, komplett in China hergestellt. Die Chips, die Bauteile, die Daten und auch die Algorithmen, die ihn am Laufen halten, kommen fast alle von dort. Und anscheinend ist China mit ein paar Ausnahmen doch ziemlich erfolgreich darin, eigene Kapazitäten im KI-Bereich aufgebaut zu haben. Unser Käfer staunt also nicht schlecht und fragt sich, wie hat Kung Fu Bot das geschafft? Und ich würde sagen, Marielle, das erklärst du jetzt.
Ja, genau. Ich übernehme quasi den Part, euch die chinesische Strategie ein bisschen näher zu bringen. Ganz kurz, war von euch schon mal jemand in China? Nee? Ah, okay. Und kennen Sie sich ein bisschen mit chinesischer Politik aus oder gar nicht unbedingt? Die Reiseleiterin, okay. Genau, nicht, aber die kritisch was gefragt hat, und er hat gleich abgelehnt. Ah ja. Schon so genordet, dass man keine kritischen Fragen hat. Ja, auf einmal funktionieren die Ohren nicht mehr so ganz gut. Ja. Ja, okay, also.
Hallo? Ah, wenn man es auf der Aufzeichnung nicht hört, die Antwort war, es gab keine kritischen, oder wenn es kritisch wurde, gab es keine richtige Antwort, es wurde irgendwie ausgewichen. Das war das Thema Politik, das auf der Reise also, begegnete.
Ja, also ich fange jetzt erstmal bei einem anderen Punkt an, was einer so das, der Eckpfeiler ist eigentlich, von wie das chinesische System ein bisschen funktioniert. Man muss dazu wissen, in China werden immer wieder Planungsdokumente, Strategiepapiere rausgebracht. Das passiert ja bei uns per se auch. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und zwar in China gibt es das nennt sich Nomenklatura-System. Und das bedeutet, dass wenn du ein lokaler Beamter bist in China, dann weißt du, wenn so ein Strategiepapier rauskommt, okay, das ist deine Chance. In den Gebieten kannst du dich profilieren. Also wenn du irgendwann mal eine Beförderung willst oder eine gute Evaluation möchtest, dann, wenn zum Beispiel so ein KI-Plan rauskommt, dann ist das jetzt deine Chance, um da Strukturen aufzubauen und ja, guten Willen zu demonstrieren. Und genau, es kommen eben immer wieder solche Strategiepapiere raus und das ist vor allem im KI-Kontext über die letzten Jahre sehr viel passiert. Da gab es dann so ganz sperrige Titel, auf Chinesisch klingen die auch genauso unsexy wie auf Deutsch, wie zum Beispiel Nächste Generation KI-Entwicklungsplan oder Gesamtplan für den Aufbau eines digitalen China. Und der letzte, nicht ganz so sperrig, ist die KI-Plus-Initiative. Also die war dieses Jahr sehr groß und ist auch Anfang des Jahres nochmal besprochen worden, auch jetzt im Sommer nochmal gerade rausgekommen. Ja, also nur damit ihr es mal gehört habt, das sind so wichtige Dokumente in diesem ganzen Prozess. Das heißt, ja, in diesem ganzen System, was eben darauf basiert, dass lokale Beamte sich irgendwie profilieren wollen in bestimmten Bereichen, gibt es eben KI, das von der Regierung oder der Zentralregierung eben als strategische Schlüsseltechnologie beschrieben wird und wird auch verstanden als essentiell zur Wahrung von nationaler Sicherheit und ökonomischen Sicherheit. Und ja, China ist das nicht neu. Also in Europa gibt es den digitalen Souveränitätsdiskurs auch schon länger. Aber in China, vor allem mit der ersten Trump-Amtszeit, ist er auch sehr präsent geworden im KI-Sektor. Im Internetbereich gab es den schon länger. Genau, aber im KI-Sektor war es eben so, dass man, wir nennen das so auch so ein bisschen, da hatte China den Samsa-Moment, im ersten Handelskrieg eigentlich. Da ist das eben sehr präsent geworden. Und ja, und seitdem ist auch eben immer diese Idee der technologischen Selbstversorgung und Autarkie ganz zentral in den ganzen Dokumenten gewesen. Und das, denken wir, ist ein sehr entscheidender Unterschied zur EU, wie wir später hören, weil hier auf der Zentralebene gibt es immer wieder irgendwelche Strategiedokumente. Aber ich würde sagen, die Privatwirtschaft interessiert das relativ wenig. Es sei denn, da ist wirklich Geld dahinter. Genau, schauen wir uns den zweiten Punkt an. Abgesehen von dieser Planung ist die Finanzierung. Und ja, da wollen wir uns ein Steuerungsinstrument anschauen, das ich sehr spannend finde. Und ja, und ich finde es auch super interessant zu sagen allgemein, so wie gut die chinesische Regierung darin ist, erstmal Geld für die Wirtschaft zu mobilisieren. Und ich nenne das so die Bazooka-Strategie. Und das ist quasi, wenn ich an das, also warum nenne ich das Bazooka-Strategie? Das liegt daran, dass das so eine Art, ja, wenn ich daran denke, ist das wie so ein Finanzierungsmodell. Man muss sich das vorstellen, man nimmt so eine Bazooka und schießt einen Spatzen ab. Und so ungefähr funktioniert Finanzierung in chinesischer Industriepolitik. Und ja, der Spatz ist also tot, aber es gibt trotzdem ziemlich viele Kollateralschäden. Wie kann man sich das im Detail vorstellen? Ich würde euch das mal erklären, eben an einem Finanzierungsinstrument. Es gibt übrigens sehr, sehr viele Finanzierungsinstrumente, auf die kann ich heute nicht eingehen, deswegen habe ich mir eins rausgepickt. Das sind sogenannte Government Guidance Funds. Die sind sehr, also ich finde die ganz interessant, weil, wie sehen die genau aus? Also das ist so, dass die chinesische Regierung sagt, okay, das ist ein Bereich, da wollen wir, dass Geld hinfließt. Und dann sichern sie quasi Risikokapital ab aus der Privatindustrie. Das heißt, wenn die Investition nicht funktioniert, dann springt die Regierung rein und gibt den Investorinnen ihr Geld zurück. Und so schaffen sie es, extrem viel Geld aus der Privatwirtschaft in bestimmte Bereiche zu lenken, die sie eben wichtig finden. Ja, und so senkt sie eben deutlich das Risiko auf für private Akteure. Und dieses Jahr, Anfang des Jahres, haben sie eben extra einen KI-Fonds gegründet. Der ist mit tatsächlich 7 Milliarden ausgestattet, also gar nicht schlecht. Und das ist aber auch nur ein kleiner Teil. Also es gab immer wieder Fonds die letzten Jahre, zum Beispiel einen Internetfonds, aber es gab auch einen Fonds für Halbleiterchips, der trägt den plakativen Namen Big Fund. Und über diesen Big Fund diese anderen Fonds sind fast 120 Milliarden über die letzten Jahre in die KI-Wirtschaft geflossen. Also ich finde, das kann man schon mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mal ein Haufen Kohle. Aber jetzt, wenn wir zurückkommen zur Bazooka. Wie gesagt, wir haben schon mal festgestellt, richtig viele Ressourcen. Aber was sind die Kollateralschäden? Das Problem ist, dass auf lokaler Ebene, wo diese Strategien umgesetzt werden, oft komplett die Expertise fehlt. Die bauen einfach wild irgendwelche KI-Projekte, irgendwelche Datenzentren und so weiter, ohne die Kompetenz zu haben, dass die Industrie das wirklich gebrauchen kann. Ja, nochmal ein Beispiel hier. Ab 2022 gab es von der Zentralregierung einen Push, überall, vor allem in Ostchina, Rechenzentren zu bauen. Also da wollte der Staat quasi auf diesen Large Language Model Boom reagieren. Und ja, es wurden unglaublich viele Ressourcen aus privater und aus Regierungsquelle mobilisiert. Staatseigene Unternehmen, private Firmen und lokale Regierungen haben zusammengearbeitet. Und wie gesagt, ich habe das Expertiseproblem angesprochen. Und jetzt, da habe ich einen Artikel gelesen aus der MIT Technology Review und da stand eine Zahl drin und da ist mir echt der Kiefer runtergeklappt. Da stand drin, dass 80% von diesen Datenzentren so schlecht gebaut wurden, dass sie einfach nicht genutzt werden. Oder dass sie an Orten gebaut wurden, wo es einfach niemandem was bringt. 80%. Ich finde, das ist wild. Also wie kann man so viel Geld verschwenden? Das frage ich mich manchmal, aber na gut. Es wird wohl in Kauf genommen. Also nationale Sicherheit ist eben ein Kernziel und das ist eben, womit KI verknüpft wird in China. Das heißt, eigentlich wird quasi das einfach in Kauf genommen. Also wir verschwenden Geld, damit wir quasi unseren Spatz mit Sicherheit totkriegen. Und das haben sie auch geschafft. Also der Spatz ist, würde ich sagen, mausetot. Und die Bazooka-Strategie hat mehr oder weniger ihr Ziel erreicht. Rechenkapazität ist vorhanden. Kommen wir zum dritten Punkt. Das ist die Kooperation. In China funktioniert die Wirtschaft ein bisschen anders als hier. Da gibt es sehr, sehr viel Kooperation zwischen Staatsunternehmen, zwischen privaten Firmen und der Regierung. Und es gibt da wirklich sehr viele Werkzeuge. Also es gibt Subventionen, Steuervergünstigungen. Manchmal werden so KI-Sonderentwicklungszonen gebaut. Das ist auch sehr interessant. Wo dann ganz viele Office Spaces auch bereitgestellt werden, umsonst. Manche von denen stehen auch leer. Ein bisschen wie die Datenzentren auch. Dann gibt es Zugang zu Daten für bestimmte Projekte, die über den öffentlichen Sektor bereitgestellt werden. Es gibt ganz viel öffentliche Beschaffung. Es gibt so, manchmal werden sogar wie nationale Champions designiert. Aber was ich sehr relevant finde, und das möchte ich auch nochmal sagen, ich meine, wir reden heute aus einer staatlichen Perspektive. Wir schauen uns eine staatliche Strategie an. Aber meine Meinung, warum China so souverän in Anführungszeichen ist, ist die Privatindustrie. Also das sind diese großen Firmen wie Tencent, Alibaba und so weiter und so fort. Die stellen die Technologien her, die wirklich China unterstützen. Und was die Regierung halt wahnsinnig gut macht, ist Scale-Ups. Was ich damit meine, ist, dass sie sich quasi ein privates Unternehmen rauspicken, von dem sie denken, dass deren Technologie Erfolgschancen hat und das dann so gut wie sie können unterstützen. Und da habe ich euch nochmal ein Beispiel mitgebracht. DeepSeek, die Firma, ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ein bisschen nicken, hier nicht so ganz. Also das ist eine chinesische Firma, die Anfang des Jahres sehr stark in den Medien waren, weil die es geschafft haben, ein Sprachmodell zu bauen. R1 hieß das. Und was der Unterschied war, die haben es geschafft, dass es viel effizienter zum gleichen Ergebnis kommt, mehr oder weniger, als die ganzen amerikanischen Counterparts. Und ich weiß nicht, ob Sie alle schon mal davon gehört haben, aber die großen Rechenzentren kosten wahnsinnig viel Geld. Riesige Modelle zu bauen ist schlecht für die Umwelt, ist schlecht für den Geldbeutel von den großen Firmen. Also das war ein ziemlicher Durchbruch. Und auf einmal war der ganze Westen so, oh, I think we need to realize that China can do innovation. Und das war ein bisschen wie so ein Schock. Und die chinesische Regierung ist dann gleich auf den Hype-Train aufgesprungen und war so, okay, DeepSeek ist in aller Munde. Wie helfen wir dieser Firma noch besser voranzuschreiten, als sie es eh schon tut? Und was haben sie dann gemacht? Sie haben dann einen Haufen an Verträgen, also Lokalregierungen, Krankenhäuser und so weiter, haben Verträge abgeschlossen mit der Firma. Und das heißt, auf einmal wurde DeepSeek in ganz viele lokale Anwendungen integriert. Also das heißt, in ganz vielen Krankenhäusern konnte man auf einmal mit dem Sprachmodell interagieren und das hat bei der Diagnose geholfen zum Beispiel. Also oder eine lokale, wenn man jetzt sich seinen neuen Pass beantragen will, auf der Lokalebene konntest du dich zum Beispiel anmelden, indem du mit dem DeepSeek-Modell interagiert hast. Genau, also so sieht man ganz gut, wie diese Scale-Ups halt wirklich helfen, privaten Unternehmen auf einmal groß zu werden, eben durch die Bestimmung von öffentlicher Vergabe und Gelderverteilung. Okay, letzter Punkt, ich habe das Gefühl, ich rede schon vor lange, ist Regulierung. Und das Interessante ist, hier auch, habt ihr schon mal gehört von der Great Firewall of China? Ja, ein bisschen nicken, da kein Nicken, okay. Das ist die Art, also diesen Term benutzt man, wenn man darüber spricht, dass China eigentlich ein eigenes Internet hat, wo andere Gesetze gelten, wo ein anderer Diskurs nur zugelassen wird. Also in China ist immer ganz, ganz stark die Idee, dass man Informationen kontrollieren möchte und dazu ist diese Great Firewall of China. Also wenn man dort ist, hat man quasi sein eigenes Internet mehr oder weniger. Und ja, das hält auch viele ausländische Unternehmen draußen, die sich dem eben nicht unterwerfen wollen oder es oft auch gar nicht können. Aber das gibt es eben nicht nur im Internetsektor, wie ich finde, das gibt es auch im KI-Bereich. Also es gibt da eine Reihe an Gesetzen, die ausländische Firmen quasi draußen halten. Also auch fast wie so eine Mauer, über die sie gar nicht drüber springen können oder wollen. Und diese setzen sich zusammen aus einem Mix aus Daten- und Cybersicherheitsgesetzen und in letzter Zeit eben auch sehr vielen Gesetzen spezifisch zu KI Und es gibt sowas wie Negativlisten für ausländische Investitionen in bestimmte Bereiche. Also genau. Ja, außerdem legen diese fest, dass die meisten Daten in China gespeichert und verarbeitet werden müssen. Also wenn du als ausländischer Anbieter nach China kommst, dann musst du entweder selber ein teures lokales Rechenzentrum bauen oder du musst mit einem chinesischen Cloud-Anbieter kooperieren. Also Geschäftsmodelle, die auf so einem globalen Datenfluss basieren, sind deutlich eingeschränkt. Zudem müssen ausländische Firmen in diesen Schlüsselbereichen Sicherheits- und Transparenzprüfungen lokaler Behörden über sich ergehen lassen. Und das Problem ist, viele ausländische Unternehmen schaffen das meistens nicht und es gibt sehr viel Unsicherheit. Also das heißt, es ist kein guaranteed win, wenn man das quasi vorhat, auf den chinesischen Markt zu gehen. Ja, und es kann das geistige Eigentum von Unternehmen auch gefährden. Also wenn man sich mal vorstellt, man gibt auf einmal hier der chinesischen lokalen Regierung Einblick in das Businessmodell, findet Google vielleicht nicht so toll. Oder andere Firmen eben auch. Was auch ganz interessant ist, ist, dass es ein sehr starkes Content- oder Inhalts-Governance-System gibt in China. Also dass sozialistische Kernwerte müssen immer wieder irgendwie verteidigt werden. Es geht um die Aufrechterhaltung der Harmonie in der Gesellschaft. Und das heißt, alles, was nicht so ganz dem öffentlichen Narrativ, was der kommunistischen Partei eben wichtig ist, entspricht, darf ein KI-Modell nicht generieren. Ich weiß nicht, wenn ihr ChatGPT mal was Kritisches zu China fragt, wird es euch trotzdem ausspucken. DeepSeek eher nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber da sieht man dann, wie es so anfängt, was zu beantworten, hört dann mittendrin auf einmal auf und ist so, ich habe doch keine Informationen dazu. Also es ist ganz interessant. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt genug geredet über Regulierung und ich glaube, das reicht erstmal. Genau, deswegen fasse ich jetzt mal zusammen nochmal, was ich gerade gesagt habe, so mehr oder weniger. Also, die Zentralregierung in China setzt kurzfristige und langfristige Entwicklungsziele im KI-Sektor und diese sind bindend. Also die Idee ist, dass China quasi zur führenden KI-Nation werden soll und das funktioniert relativ gut. Also das wird wirklich auf lokaler Ebene relativ kompetent umgesetzt. Also mehr oder weniger kompetent manchmal umgesetzt. Aber wie gesagt, Bazooka-Strategie, der Spatz ist tot. Genau. Gleichzeitig gibt es eben flexible Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft. Es gibt sehr viel Kooperation. China ist sehr effektiv darin, private Innovationen zu fördern und eben gezielt hochzuskalieren. Und es gibt eben regulatorische Rahmenbedingungen, die so gestaltet sind, dass ausländische Unternehmen kaum Marktchancen haben. Also die Hürden für den Eintritt auf den Markt sind sehr groß. Und ich glaube, das war erstmal so mein Einblick in, wie das so ein bisschen aussieht in China und was der Staat so ein bisschen macht.
Ja, dann schauen wir mal auf Europa, weil das klingt aus der europäischen Perspektive geradezu utopisch. Also dieses Level an Unabhängigkeit in Technologie und insbesondere im KI-Sektor besteht in Europa klarerweise nicht. Und das hat sicherlich viele Gründe, auf die wir nachher vielleicht in der Diskussion zu sprechen kommen können. Allen voran, weil Europa sich einfach lange Zeit nicht so sehr als Konkurrenz zu den USA verstanden hat, sondern man hier ja sozusagen eher auf kollaborative Ansätze gesetzt hat. Ja. Das Thema KI ist für die EU nicht komplett neu. Es hat schon ein paar Jahre auf dem Schirm, aber doch relativ neu, wenn es darum geht, Unabhängigkeitsmaßnahmen anzugehen. Die wichtigsten Meilensteine habe ich hier mal auf eine Folie gemalt, die nenne ich jetzt einmal kurz. Im Februar 2024, da steige ich jetzt mal ein, gründete die EU das EU AI Office. Das ist sozusagen die zentrale Stelle innerhalb der EU, in der Steuerungsmaßnahmen zum KI-Sektor koordiniert werden. Im August trat dann der lang diskutierte AI Act in Kraft. Das ist sozusagen die europäische Regulierung für den KI-Sektor. Ja, wann darf ich KI unter welchen Bedingungen anwenden? hat ja auch viele Diskussionen hier in Deutschland und in Europa nach sich gezogen, warum man jetzt einen Sektor reguliert, der noch gar nicht sozusagen richtig laufen kann in Europa und so. Ja, also da gab es ja viel Debatten drum. Im Dezember bildeten sich dann die ersten 7 Konsortien für sogenannte AI Factories. Was die sind, das erzähle ich gleich. Und auf dem AI Action Summit im Februar, wie wir eben gesehen haben im Video, war dann der große Knall sozusagen. Also diese Geopolitisierung von KI, die schon länger in Bewegung war, trat ganz klar nochmal zutage. Aber in Paris haben nicht nur die USA klargemacht, was ihre Vorstellungen sind, sondern auch Europa hat eigene Ambitionen formuliert. Von der Leyen ist da sehr selbstbewusst aufgetreten, hat gesagt, wir wollen schon auch sozusagen hier ein eigener KI-Kontinent werden. Das war so das große Wort. Und was das heißt, das kann man nachlesen im wichtigen Strategiepapier, was dann publiziert wurde, nämlich dem AI Continent Action Plan. Also wir sehen schon die Ähnlichkeit der Titel, ja, also auch der amerikanische Plan heißt ja AI Action Plan und so. Also das scheint so ein der Terminus jetzt zu sein. Und dann relativ druckfrisch im Oktober vor ein paar Wochen kam dann noch die Apply AI Strategy von der EU, in der ging es dann nochmal stärker darum, wie kann man jetzt irgendwie KI in die Nutzung bringen in der europäischen Wirtschaft. Okay, aber ich will einmal den Fokus darauf lenken, was eigentlich in diesem AI Action Plan steht, weil da sind, glaube ich, wirklich die wichtigsten Maßnahmen gebündelt. Und im Kern geht es darum, wie ich gerade schon gesagt habe, die EU will ein führender KI-Kontinent werden. Man will Forschung, Entwicklung, Nutzung von KI massiv fördern. Und interessant ist, dass die EU hier in dieser Strategie mit dem Vorurteil eben bricht, man würde nur regulieren und man würde nur sozusagen Regeln aufsetzen, statt Innovation zu fördern, statt Nutzung zu fördern. Also hier geht es wirklich darum, zu intervenieren in den europäischen Wirtschaftsmarkt, um den KI-Sektor zu stärken. Relativ ungewöhnlich für EU-Politik eigentlich. Ja. Schauen wir uns mal an, wie die EU das macht. Auch hier haben wir vier Punkte und ich fange trotzdem mit der Regulierung an, auch wenn es nicht super sozusagen nicht super im Fokus steht des Action Plans.
Für wenn ich da es uns nicht sieht, der Käfer liegt auf dem Rücken, genau. Am Anfang EU-Samsa.
Noch liegt Samsa auf dem Rücken, genau. Also die KI-Regulierung ist natürlich ein Eckpfeiler der europäischen KI-Strategie, das ist ganz klar. Anders als in China geht es hier darum, geht es nicht darum, ausländische Unternehmen rauszuhalten, also anders als bei der Great Wall of China, wie wir gerade gehört haben, sondern es geht eher um den Schutz individueller Grundrechte und ethischer Standards. Ja. Beispielsweise, dass wenn ich ein europäisches Sprachmodell frage nach Kritik zu Europa, kriege ich eine Antwort und habe nicht diese ähnliche Erfahrung eigentlich wie bei der Reiseleiterin in China, nämlich bei Kritik verstummt auf einmal die Sprache. Aber mit Regulatorik wird man eben noch nicht wettbewerbsfähig, deswegen braucht es noch weitere Dinge. Und das ist allen voran Infrastruktur. Eine zentrale Maßnahme ist der Aufbau davon, das heißt von hochentwickelter und hochperformanter Rechenzentren. Das ist sozusagen eine der Kernaufgaben Europas. Und dafür baut die EU 13 sogenannte AI Factories und 5 AI Gigafactories. Diese Factories, das sind einfach sozusagen große Rechenzentren, geben europäischen Forschungseinrichtungen und lokalen Unternehmen die Rechenleistungen, die dann gebraucht werden, um eigene Modelle zu trainieren beispielsweise. Ausgewählte Forschungsprojekte und Startups haben dann noch prioritären Zugang zu diesen Rechenleistungen. Ja, also wenn es um die Frage geht, wer darf das eigentlich nutzen? Es dürfen alle nutzen, aber Priorität haben Forschungsprojekte und Startups. Die Factories entstehen in Public-Private Partnerships, also da kooperieren Staaten, die EU und Unternehmen miteinander, auch mit Universitäten, um diese aufzubauen. Und warum sind die so wichtig? Weil im Gegensatz zu den USA die EU keine eigenen sogenannten Hyperscaler quasi hat. Also wir haben hier vor Ort kein Google, kein Amazon, kein Microsoft. Das sind so die Firmen, die in den USA von sich aus dafür sorgen, dass riesige AI-Factories gebaut werden und zwar auch mit ganz anderen Investitionsvolumen als hier in Europa. wenn wir uns davon unabhängiger machen wollen, muss die EU also eine alternative lokale Infrastruktur aufbauen. Und wir können gleich nochmal in eine Diskussion drauf kommen, weil jetzt gerade läuft diese Bewerbungsphase für die Gigafactories in Europa. Und Deutschland hat sich natürlich auch beworben. Ich glaube, zwei oder drei Konsortien sind jetzt noch im Rennen. Ursprünglich sollte es mal ein großes Konsortium geben. Das ist geplatzt und jetzt ist sozusagen ja, die große politische Spannung aktuell, kriegt Deutschland eine Gigafactory oder nicht? Das Zweite, was benötigt werden, sind KI-Chips. Das ist sozusagen die wichtigste Ressource eigentlich von ambitionierten KI-Modellen. Man braucht jede Menge Chips, und zwar nicht irgendwelche Chips, sondern wirklich hochentwickelte KI-Chips, die extrem schwierig und vor allem extrem teuer auf dem Weltmarkt zu bekommen sind. Und das bringt uns zur nächsten Challenge auch. Die Chip- und Halbleiterproduktion sitzt nämlich zum großen Teil in den USA und zu einem noch größeren Teil in Asien, beispielsweise mit TSMC in Südkorea, in Taiwan, sorry, und Samsung in Südkorea so rum. Und TSMC ist zum Beispiel ist so der größte Produzent eigentlich dieser hochentwickelten Chips. Und die Abhängigkeit der EU in puncto Hardware ist enorm. Als Reaktion auf diese Abhängigkeit wurde bereits 2022 ein European Chips Act verabschiedet, mit dem erklärten Ziel, eine eigene Chipsproduktion in Europa aufzubauen. Und bis 2030 wollte man hier eine Investitionssumme von 86 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Mitteln genau dafür gewinnen. Zum Vergleich, die gleiche Summe, also 86 Milliarden Euro, investierten die USA alleine 2024 in einem Jahr. Also das, was die EU bis 2030 machen will, sozusagen, das macht die USA jährlich. Genau, das sind Pläne, von denen der EU-Rechnungshof sagte, dass sie absolut realitätsfern sind. Also der eigene Rechnungshof hält das für absolut utopisch. Genau, wo wir jetzt aber schon angefangen haben, sozusagen über Investitionen zu sprechen, machen wir damit auch weiter. Auf demselben Summit in Paris, auf dem wir Vance gesehen haben, hat Ursula von der Leyen die sogenannte Invest-AI-Initiative präsentiert. Sie sehen schon, das ist alles irgendwie ziemlich, es wird auch ziemlich viel. Ja? Es gibt ein Act nach dem nächsten und eine Initiative nach der nächsten. Auf der Website vom EU-AI-Office versuchen die kontinuierlich das so darzustellen, dass es überschaubarer wird. Aber man merkt irgendwie am Website-Design auch, dass sie selbst Schwierigkeiten damit haben. Das ändert sich so alle paar Wochen. Ursula von der Leyen hat da diese Initiative präsentiert und dort sollen insgesamt 200 Milliarden Euro für KI eingesammelt werden. Ist eine Organisation, die noch in der Entstehung ist, also dieser Invest AI Fund ist gerade noch in Entstehung, deswegen ist es gar nicht so leicht, darüber jetzt viel zu berichten. Was sich aber sagen lässt, ist, dass das Geld sowohl von öffentlicher Hand als auch von privaten Kapitalgebern kommt. Und da ist interessant, dass, obwohl es sozusagen jetzt um souveräne Infrastrukturaufbau geht, das Kapital hier nicht nur aus Europa kommt, sondern zu einem ganz großen Teil auch wieder aus den USA von den klassischen Kapitalgebern BlackRock, KKR, Catalyst und so weiter. Gleichzeitig entwickelt die EU aber Finanzinstrumente, um das Risiko privater Investitionen zu minimieren, ähnlich wie wir es jetzt aus China gehört haben. Ne? Also dass zum Beispiel die Anfangsphasen von Unternehmen dann durch öffentliches Kapital mit abgesichert wird. Unser Fazit zur EU, also wenn ich das resümiere, würde ich sagen, wir bekommen so ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite hat EU-Samsa Fortschritte gemacht, ja, also er hat sich jetzt so im Laufe der Maßnahmen auf die Beine gestellt, liegt nicht mehr so hilflos auf dem Rücken, ist ein bisschen manövrierfähiger und kann sich irgendwie orientieren. Positiv ist, denke ich schon, dass man sagen kann, die EU hat diese Dringlichkeit der Aufgabe, sowohl der Abhängigkeit als auch der Dringlichkeit, jetzt wirklich Maßnahmen in die Praxis umzusetzen, erkannt und geht davon auch einiges an, gerade jetzt im Bereich Infrastrukturaufbau. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, nicht immer entstehen unter Druck da auch Diamanten. Also man muss, denke ich, nochmal abwarten, was daraus jetzt genau wird. Und ein Sammelsurium von Maßnahmen und Investitionsplänen, deren Erfolg von Expertinnen teilweise jetzt schon angezweifelt wird, ist auch noch nicht gleich eine kohärente Strategie. Also das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr stark beweisen müssen, inwiefern die EU hier auf dem richtigen Dampfer ist. Fassen wir die Beobachtungen beider Länder vielleicht kurz zusammen. Also wir vergleichen natürlich zwei Länder mit politisch sehr unterschiedlichen Systemen. Auf der einen Seite haben wir so einen zentralistischen Einparteienstaat in China, auf der anderen Seite einen demokratischen Staatenverbund, der auch allein schon aufgrund seiner föderalen Struktur gar nicht so zentral durchregieren kann wie China. Daher unterscheiden sich auch die Steuerungsformen, mit denen China und die EU KI-Souveränität anstreben, ziemlich stark. China gibt politisch eine langfristige und zentralisierte Planung vor. Die Wirtschaft reagiert dann darauf, aber auch mit einer gewissen Verlässlichkeit. Die EU hat die längste Zeit eigentlich nur wenig in den Markt eingegriffen, macht es jetzt mehr. Vorher wurden eher so die Spielregeln für die Wirtschaft, für den Wirtschaftsraum festgelegt. Wir beobachten jetzt eine aktive und eine wirklich interventionistische Industriepolitik, die auch Ziele vorgibt und eben eigene Maßnahmen dafür ergreift. Unterschiedlich sind, glaube ich, die Zielsetzungen. Also China setzt wirklich auf Autarkie. China geht es darum, autark zu sein in der KI-Wirtschaft. Das ist für Europa schlichtweg nicht möglich. Also Europa kann realistisch eher eine Art relative Autonomie anstreben. Ja, wir werden niemals im KI-Sektor oder nicht so schnell jetzt die nächsten Jahre uns unabhängig machen können von der US-Wirtschaft. Und das ist für viele auch gar nicht das politische Ziel, ehrlich gesagt. Ja, es geht eher darum, sozusagen weiterhin einen Status zu erreichen, indem man eigene Ambitionen und Regulierungen weiterhin verfolgen kann. Interessanterweise unterscheiden sich aber die konkreten Steuerungsinstrumente jetzt, mit denen Europa und China jeweils versuchen, ihre Souveränität zu behaupten, nicht so stark voneinander. Also Regulierung, Zielvorgaben, ökonomische Anreizstrukturen, strategische öffentliche Vergabe sind Instrumente, auf das wir jetzt noch nicht so eingegangen sind. Können wir vielleicht in Diskussion noch stärker machen. Also der Werkzeugkasten der KI-Souveränität ist in beiden Bereichen relativ ähnlich. Und damit übergebe ich zum Gesamtfazit.
Ja, wir haben uns bei dem Ganzen jetzt so eine Frage gestellt, weil, ja, Freddy hat es gerade schon angesprochen, wir sehen so ein bisschen, wie sich der Werkzeugkasten irgendwie ein bisschen anzugleichen scheint. Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Also die EU ist nicht der einzige Akteur, der dieses Jahr eine souveräne KI-Strategie rausgebracht hat. Tatsächlich haben dieses Jahr 40 Länder international KI-Strategien rausgebracht und fast in allen ist souveräne KI ein großer Faktor. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, woran liegt das, was ist das? Und wir haben uns gefragt, kann man sowas wie eine, wir haben ein bisschen rumgesponnen, überlegt, kann man das eigentlich fast erklären mit so einer Art Beijing-Effekt, dass man sieht, wir sind heute in so einem geopolitischen Wettrüsten und Wettkampf irgendwie angekommen und okay, die USA sind irgendwie technologisch relativ souverän, aber was ist das einzige Land, was da irgendwie mithalten kann, gefühlt? Und das ist China. Und oft wird irgendwie der Erfolg von China auch erklärt mit dieser interventionistischen Industriepolitik. Und wir haben jetzt das Gefühl, dass wir wissen nicht, woher das kommt. Also wir wissen nicht, ob da jemand in Brüssel sitzt und ganz, 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 ganz genau guckt, was in China passiert. Aber wir finden es schon bemerkenswert, wie sehr diese Maßnahmen sich gleichen. Und wir denken, das ist eine Tendenz, die man auf jeden Fall zumindest aufmerksam verfolgen sollte. Weil die Rolle der EU war eben lange, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, zu regulieren. Also die EU setzt quasi so den Rahmen für wirtschaftliche Interaktion, aber interveniert nicht so stark. Und wir denken, dass das eben auch mit Risiken verbunden ist, so eine interventionistische Industriepolitik zu fahren, bei der mit jedem Ziel, also oder quasi ohne Rücksicht auf Verluste, auf einmal ganz, ganz, ganz viel Geld in KI gepumpt wird. Weil, und das hat, da ist Frederik jetzt gar nicht drauf eingegangen, viele von den Geldern, die in KI fließen im Moment, wenn man mal fragt, wo kommen die eigentlich her, dann sieht man, das sind keine neuen Programme, das sind keine neuen Gelder und die bedeuten, dass woanders das Geld weggenommen wird. Und wenn man dann nochmal genauer schaut, wo wird eigentlich dieses Geld weggenommen, dann sieht man, dass viel Geld aus Forschung genommen wird, Also es gibt zum Beispiel die Horizon Europe, das ist einer der größten Programme, wo die EU-Forschungsgelder verteilt. Es gibt Creative Europe, da wird auch ganz viel Geld rausgenommen. Also das heißt, wir sagen so, take it with a grain of salt. Wir sehen, es gibt internationalen Wettbewerb und wir sehen, KI ist wichtig, auch für die EU. Aber wir sollten uns ganz genau überlegen, wenn wir diesem Hype folgen, wo stecken wir das Geld eigentlich hin? Und wir denken, dass wenn europäische Fördergelder in so großen Summen verteilt werden, dann müssen die an Vergabekriterien geknüpft sein und nicht einfach nur dazu genutzt werden, wieder Tech-Monopole zu schaffen. Weil eigentlich, sind wir mal ehrlich, wollen wir wirklich ein europäisches Facebook, Instagram oder wollen wir vielleicht kleinere Alternativen, die vielleicht Datenschutz mal ernst nehmen? Also ich meine, jeder hat da einen anderen Ansatz zu, aber ich hätte gerne Technologiefirmen, die sogenannte europäische Werte irgendwie vielleicht mal ins Zentrum rücken. Also deswegen möchte ich den Vortrag eigentlich beenden mit so einem kleinen Appell. Und jetzt habe ich mir hier meinen ganzen Zettelsalat. Ich habe mir nämlich das schön aufgeschrieben. Naja.
Ja. Soll ich sie kurz machen?
Ja, mach das, Frederik, das ist auch schön.
Genau, ich mache den Appell ganz kurz. Genau, also wir sind drei Botschaften, mit denen wir rausgehen wollen. Nämlich erstens, wir glauben schon, es geht weiterhin darum, Grundrechte und ethische Standards zu schützen. Das heißt sozusagen Datenschutz, das heißt aber auch noch mehr als einfach nur Datenschutz. Und dafür braucht es sozusagen eigene Lösungen. Gleichzeitig glauben wir, wird Sinn machen, europäische Tech-Monopole eher zu verhindern. Das ist eine Diskussion, die in der Verwaltung zum Beispiel groß ist. Ja, es ist was gewonnen, wenn man nicht mehr von Microsoft abhängig ist. Es ist aber nur ein halber Gewinn, wenn man stattdessen komplett von der SAP abhängig ist oder ähnlichem. Und drittens weiterhin international kooperieren. Und das ist sozusagen auch nochmal der Appell, digitale Souveränität und auch KI-Souveränität aus europäischer Perspektive nicht als Autarkie zu begreifen, sondern als eine relative Autonomie, in der es weiterhin darum gehen muss, auch mit den USA durchaus weiter zu kooperieren. Auch in den USA finden weiterhin wichtige Entwicklungen und findet wichtige Forschung statt, von der man sich weder ökonomisch noch wissenschaftlich noch politisch komplett verabschieden sollte. Und ich glaube, dabei belassen wir es und gehen in den Dialog.
Na, ich habe zwar meine Zettel verloren, aber ich erinnere mich jetzt wieder. Ich bin ein bisschen müde, sorry. Der letzte Punkt, finde ich, international kooperieren sollte ich trotzdem mal sagen. Souveränität ist auch immer relativ. Und es kommt immer so ein bisschen dran, wer eigentlich deine Selbstbestimmung irgendwie anerkennt. Und es gibt immer noch Länder, die demokratisch handeln. Und mit den Leuten und mit diesen Firmen und mit diesen Ländern und mit diesen Personen sollten wir trotzdem noch kooperieren. Wir sollten uns nicht international isolieren. Und genau, in diesem Spirit fände ich das auch schön, das irgendwie noch zu enden. Also dass Souveränität nicht immer nur Abschottung heißt, sondern eben auch Kooperation.
Ja, vielen Dank. Eine Menge Holz, die ihr hier mitgebracht habt, die wir jetzt erstmal verdauen müssen, verarbeiten müssen. Also vielleicht deshalb eine ganz einfache Einstiegsfrage, damit wir nochmal ein bisschen so Reset machen für den Kopf. Mich würde jetzt mal interessieren, ihr setzt euch ja schon sehr intensiv mit dem Thema KI, AI und Large Language Models und alles drumherum auseinander. Welche nutzt ihr denn eigentlich aktiv? Das würde mich mal so noch interessieren.
Boah, ich benutze so ein ganzes Sammelsurium. Ich benutze ChatGPT tatsächlich, aber ich benutze auch chinesische KI-Systeme. Also vor allem, ich war ja gerade da, da habe ich vor allem Kimi benutzt und DeepSeek.
Frederik?
Ja, ich nutze nicht so, ich hab viele Tools ausprobiert und nutze effektiv, aber glaube ich gar nicht so viele. Und vor allem sind es ChatGPT, Claude, und Notebook LM, was eine gute, super Plattform ist, wo man so eigene Datenbanksysteme, also RAG heißt es da, man kann seine eigene Wissensdatenbank aufbauen und mit der chatten, das macht es manchmal kontextspezifisch besser, wenn man mit bestimmten Quellen interagieren will.
Mir ist gerade auch noch eins eingefallen, Perplexity benutze ich auch noch. Vor allem für Forschung ist das gar nicht schlecht.
Okay, und die ganzen Modelle, die ihr jetzt genannt habt, von Perplexity, ChatGPT, DeepSeek, ist irgendeins davon weder amerikanisch noch chinesisch?
Nein. Nein. Also bei Perplexity weiß ich es gar nicht, aber ich glaube auch nicht.
Ich bin mir nicht sicher, aber hier gibt es Expertise im Publikum, glaube ich.
Ja. Bei Perplexity jetzt?
Bei Perplexity.
Also auch da. Also wir haben irgendwie, wir sehen genau das, was die Zahlen aus eurer Präsentation eigentlich vorangekündigt haben, dass der Markt eigentlich sehr besetzt ist. Und ich fand ja den Appell am Ende richtig stark. Allerdings frage ich mich so ein bisschen, ob wir da nicht wieder den Bogen zu Kafka schlagen und auch zu der Verwandlung. Weil wenn ich das richtig rekapituliere, dann geht das ja auch damit los, dass Gregor Samsa eigentlich am Morgen dringend zu einem wichtigen Zug muss, zu einem Kundentermin, aber den verpasst, weil er sich ja dummerweise gerade in einen Käfer verwandelt. Ist der EU das Gleiche nicht auch schon passiert? Ist der Zug nicht schon abgefahren und dieser Appell zwar nett, aber die Realität anders?
Ja, also in vielen Bereichen ist der Zug abgefahren. Was die EU jetzt versucht und wo sie ihre Stärke eventuell sieht, ist KI-Anwendungen. Also dass man sagt, die EU wird wahrscheinlich nicht die großen Sprachmodelle stellen, sagt aber auch oft, vielleicht ist das gar nicht so notwendig, weil viele von den chinesischen und von den amerikanischen Modellen tatsächlich auch Open Source verfügbar sind. Und deswegen sagt die, okay, am Ende ist es nicht unbedingt der Akteur, der das innovativste Modell hat, sondern der Akteur, also der dann am Ende gewinnt, sondern vielleicht auch der Akteur, der es schafft, seine Wirtschaft komplett irgendwie mit KI zu durchdringen und irgendwie Produktivität zu steigern und mehr irgendwie Wirtschaftswachstum auch über KI zu treiben. Also die EU ist auch ein bisschen widersprüchlich manchmal in ihrer Politik, muss ich sagen, weil sie die ganze Zeit Geld in Gigafactories reinhaut, die ganz klar eigentlich für große Sprachmodelle oder große KI-Modelle gedacht sind. Aber sprachlich zumindest in den Policy-Papieren sagen sie oft, dass sie eben auf Applikationen den Fokus legen.
Ich glaube, das würde ich auch nochmal unterstreichen. Also das Potenzial von KI-Anwendungen in der europäischen Wirtschaft, wirklich im Industriesektor. Hier haben wir ja auch in Stuttgart viel Autoindustrie und so weiter vor Ort. Ja. Das sind Fabriken, die zum Großteil hoch digitalisiert sind. Da sind Maschinen im Einsatz, die wahnsinnig sozusagen digital funktionieren, wahnsinnige Mengen an Daten produzieren. Und das sind Datenschätze, die jetzt mit KI-Anwendungen verwendet werden können, geborgen werden können, um diese Produktion wiederum nochmal effizienter zu gestalten. Und das sind ganz spezifische sozusagen Industrieanwendungen, die dann dort entstehen, die eben genau gar nicht so viel zu tun haben müssen per se mit so großen Large Language Models wie ChatGPT und ökonomisch vielleicht aber am Ende eigentlich mehr bringen. Ja. Bei den Sprachmodellen sehen wir gerade, dass der ökonomische Benefit, den man sich davon erhofft hat und so weiter, so ein bisschen auf sich warten lässt die ganze Zeit. Ja. Also es gibt dann immer wieder Zahlen, das ist ja immer so ein bisschen, die würde ich immer mit so Finger, also ja, mit ein bisschen Bedenken irgendwie zitieren, weil es oftmals Zahlen sind, die werden dann von McKinsey oder von Beratungsfirmen erhoben und so weiter. Ich weiß aus meinem Beratungs-Background, wie so Studien erhoben werden, das ist so halbwissenschaftlich, ja. Aber nichtsdestotrotz. Da heißt es dann zum Beispiel, 90% von LLM-Use-Cases in Unternehmen werden nicht realisiert, weil die gar nichts bringen. Ja, so. Und der Umsatz von OpenAI, das dem Unternehmen, von dem ChatGPT kommt, der wird aktuell auf so 13 Milliarden US-Dollar geschätzt, was für ein Startup extrem hoch ist. Die Bewertungen dieses Unternehmens sind aber 500 Milliarden US-Dollar, was ein Vielfaches dessen ist, was man an dem aktuellen Revenue sozusagen festmachen müsste. Also will sagen, um es jetzt abzukürzen, das Setzen auf diese industriespezifischen Anwendungen, ja, das ist, glaube ich, wirklich der Fokuspunkt für Europa.
Ich will auch noch was hinzufügen und da möchte ich nochmal zurückrudern zu dem, was ich gesagt habe. Und zwar arbeiten wir gerade mit einem extrem undifferenzierten KI-Begriff und das ist ein Problem, weil KI mittlerweile eigentlich fast wie so eine Projektionsfläche geworden ist. Es gibt einen Autor, den mag ich sehr gerne, der heißt Arvind Narayanan, ist in Princeton University und der hat ein Buch geschrieben und das heißt AI Snake Oil. Und da nimmt er diesen KI-Begriff richtig gut auseinander, finde ich. Und er sagt, dass es ein bisschen so ist, wie man nutzt das KI-Wort, wie als würde man quasi Vehicle benutzen, um jegliche Art von Transportation zu beschreiben und auch gleichzeitig zu regulieren. Also als würden wir ein Wort benutzen, um Flugzeuge, um Fahrräder, um U-Bahn und so weiter zu regulieren und zu fördern. Und das macht nicht so wirklich Sinn. Und da trappe ich auch in die Falle, wenn du mich fragst, so hat Europa da noch eine Chance? Dann gehe ich mit dem modernsten KI-Begriff mit und der modernste KI-Begriff ist gerade generative KI, ist eigentlich immer das, was gerade neu ist. Ist AI-Agents, ist was auch immer, also eigentlich immer das, was gerade neu ist, ist gerade KI. Und es gibt natürlich Bereiche, in denen die EU immer noch stark ist und wo es auch KI-Anwendungen gibt, wo EU-Firmen führen.
Welche sind das? Also
boah, ich glaube, Freddy, kennst du dich da gut aus? Ich meine, SAP hat auch einiges an Anwendungen, vor allem so im Business-Bereich. Es sind auch oft gar nicht so Sachen, die dann so consumer-facing sind, sondern auch so im Industriebereich, B2B-Bereich. Ich glaube, Biochemie gibt es auch ziemlich viel.
Das passt ja aber eigentlich zu dem, was Frederik gesagt hat, ne? Dass wir eigentlich einen Datenschatz haben, wo die EU halt, wenn wir jetzt zum Beispiel Automotive nehmen als Branche, wo wir führend sind, wo wir viele Daten haben, aber da wird momentan noch zu wenig draus gemacht. Jetzt macht das in meinem Kopf irgendwie auch so ein bisschen Sinn. Ich habe, wie fast jeder hier in Stuttgart, auch mal bei Daimler gearbeitet oder jetzt Mercedes-Benz und da hat unser CIO immer gesagt, Data is the new oil. Weil das eben der Antrieb ist für die ganzen neuen Motoren, die eben jetzt vielleicht die Vehikel, die AI sind. Würde da mitgehen, also würde sagen, da sind wir noch viel zu schlecht und sind die Chinesen und die Amerikaner da viel besser?
Also dieser Data is the new oil.
Der ist schon alt, ne?
Der ist schon alt, ja, ja. Genau. Und ich glaube, da gab es immer wieder so, ich glaube, der Hauptunterschied ist natürlich, Daten sind keine Ressource, die man verzehrt, ja, im Sinne von Öl ist eine Ressource, die man verbraucht und dann ist das Öl weg, ich muss Neues fördern. Wenn ich Daten nutze, habe ich sie nicht verbraucht, sondern produziere wahrscheinlich sogar noch dabei mehr Daten und kann Daten kopieren und teilen und so weiter. Also ja, trotzdem geht es natürlich darum, Daten weiter zu generieren und vor allem Daten halt effektiv zu nutzen. Und die Kernfrage ist, glaube ich, einfach, wie nutzen wir Daten effektiv? Ja, und das ist, wenn ich jetzt noch sozusagen ein kurzes Beispiel daran knüpfe, ich habe viel mit Verwaltungen zusammengearbeitet. In Verwaltungen ist es eben kein Daimler-Werk, wo jede Maschine schon etliche Daten abwirft, sondern da wird noch extrem viel analog produziert, analog gearbeitet oder Daten sind nicht miteinander verknüpft. Entsprechend habe ich auch gar nicht die Grundlage, um jetzt auf einmal die Verwaltung mit KI umzukrempeln. Ja? Und das sind so Basics, Grundlagen, die müssen aufgeholt werden.
Ich weiß nicht, ob ich Frederik da unbedingt zustimme. Ich denke, dass Daten immer noch sehr wichtig sind für große Unternehmen, um kompetitiv zu bleiben. Und dass in China zum Beispiel auch viel mehr Daten produziert werden, weil dort einfach fast alles digitalisiert ist. Es ist absurd, wenn man dort ist. Also wenn du dort läufst, ich war in Shenzhen, wie gesagt, vor einem Monat, bei Tencent auch, alles, was du machst, ist digital. Du kannst, egal wo du hingehst, innerhalb von 10 Minuten Ladegerät bestellen, wenn dein Handy-Akku alle ist oder ein Regenschirm, weil es regnet. Also es geht alles irgendwie und da werden so viele Daten produziert und China wird auch quasi derzeit gerankt als der Ort, den man erwartet, der am allermeisten Daten produzieren wird in den nächsten Jahren. Und natürlich ist das ein Vorteil. Es gibt auch bei Plattformen sowas, das nennt sich Netzwerkeffekte zum Beispiel. Also das kann eine Firma auch ausnutzen. Je mehr Daten du hast, desto besser werden deine Produkte. Je mehr User du hast, desto besser und das skaliert sich dann irgendwie immer so hoch. Die Frage ist nur, zu welchem Preis, weil wir mögen Datenschutz in Europa, weil wir auch ein Verständnis haben von Grundrechten, wo Privatsphäre essentiell ist für den Schutz von Demokratie. Deswegen versuchen wir manchmal auch Daten zu reduzieren. Und im autokratischen System brauchst du vielleicht nicht so viel Privatsphäre wie in einem demokratischen System. Und es ist auch immer die Frage, wer hat Zugriff zu deinen Daten? Wenn du jetzt relativ links bist, vielleicht kannst du jetzt sagen, oh, ich habe nichts zu verstecken, deswegen muss ich meine Daten vielleicht nicht verstecken. Aber was, wenn die AfD auf einmal an der Macht ist? Dann hast du vielleicht ein Problem.
Ja.
Ja?
Ich komme mal zu dir, dann haben wir es auch auf dem Band.
Ich finde den Punkt gut, weil ich erinnere mich, ein Punkt, den wir am Ende hatten, war ja, wir wollen keinen EU-Hyperscaler. Den Punkt sehe ich. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich jetzt in meinem Konzern meine Kundendaten schiebe, dann kann ich auswählen, ob ich Microsoft, Google oder Amazon möchte. Und wenn es nicht so gut läuft, dann darf ich noch Salesforce auswählen. Das heißt, irgendwo in San Francisco liegen die Daten, natürlich offiziell dann in Amsterdam auf einem EU-Server, aber nichtsdestotrotz sind sie immer irgendwie unter einer US-Jurisdiction, wo ich mir nicht sicher bin, ob nicht doch irgendwo eine Backdoor existiert, und dann würde ich lieber einen EU-Hyperscaler nehmen, wo ich sagen würde, der ist dann unter EU-Recht geführt zumindest. Seht ihr da noch Chancen, dass wir aufholen können? Weil ich habe das Gefühl, jetzt, es gibt halt die Hyperscaler aus den USA, und bis wir da in der EU was haben, was so bequem ist, dass man es auch mal nutzt für seine Projekte, da müssen wir erstmal hinkommen, und das Kapital kommt nicht, weil alle auf den EU-Plattformen, US-Plattformen hängen. Also, genau.
Es ist eine politische Entscheidung auch, und man bräuchte ein Commitment zur Langfristigkeit. Also solche Dateninfrastrukturen auszubauen, das dauert. Das passiert nicht von heute auf morgen. Gerade ist halt die europäische Strategie, diesen Fokus nicht zu setzen. Also klar, es wird mal hier und da ein bisschen was ausgebaut, aber die EU oder auch Deutschland verfolgen gerade sowas, das nennen sie Multi-Cloud-Strategie. Also das heißt, in einem Fall, wenn irgendwie ein Datenzentrum ausfällt, es gibt in den USA auch den Cloud Act, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das ist so ein Gesetz, das sagt, dass eigentlich jedes amerikanische Unternehmen im Notfall auch ja, der Regierung Zugriff geben muss. Und das ist halt, was ein bisschen hier so eingeschlagen ist auch, warum man so diese Panik hat. Aber im Moment versucht die EU nicht zu sagen, okay, also wenn man wirklich ernst machen würde, dann ist es eine politische Entscheidung und sagen, wir lassen amerikanische Hyperscaler nicht mehr zu und wir bauen europäische Zentren auf, die das ersetzen können. Aber das ist so teuer, dass die EU sich dann so oft verrennt in sowas, dass sie sagt, okay, wir nehmen die großen Firmen, die amerikanischen Firmen, die springen auch auf diesen Trend auf, das nennt sich Sovereign Washing. Und zwar sagen die, ey, wir bereiten euch, die marketen auf einmal irgendwie souveräne Cloud-Produkte oder sowas. Die sagen, okay, wir bauen jetzt ein Datenzentrum in der EU und sagen, nee, die amerikanische Regierung kann da gar keinen Zugriff drauf haben. Weiß man nicht.
Und dann hört man von Deals, dass irgendwie die Bundeswehr ihre Digitalisierung über Google abwickeln will, und dann sind wir wieder genau da bei der Gefahr.
Aber genau aus dem Problem, weil auch die Bundeswehr gar keine anderen Hyperscaler zur Verfügung hat. Also es gibt de facto keine anderen Organisationen, die diese Infrastruktur bereitstellen können, und genau, ja, sozusagen trotz der ganzen und die digitalen Souveränitäts- und auch die Cybersecurity-Debatten in der Verwaltung sind wirklich top-prioritär. Ja. Also das wird auf Ministerialebene ständig verhandelt. Trotzdem entscheidet man sich jetzt dafür, in einem extrem sicherheitskritischen Bereich auf Google zu setzen. Ich vertraue da schon natürlich auch auf den auf die Bundeswehr und auf das Verteidigungsministerium, dass die wissen, welche Daten sie dort lagern und welche auf eigenen Infrastrukturen und so weiter. Die sind auch nicht auf den Kopf gefallen dort. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie gut die Chancen hier sind. Es gibt immer wieder Anläufe, ja. Wir sehen es jetzt bei der Schwarz-Gruppe mit Schwarz-Digits, ne, die versuchen jetzt so eine Art, also sich selber zu positionieren als europäische Hyperscaler. Für mich ist ein bisschen die Frage, ist es jetzt, positioniert man sich und wird man wahrgenommen als ein europäischer Hyperscaler oder als ein deutscher Hyperscaler, der in Konkurrenz steht mit anderen innereuropäischen Unternehmen anderer Länder, die so ein bisschen als National Champions quasi von ihrer jeweils eigenen Regierung gepusht werden. Das ist natürlich ein Konkurrenzverhalten innerhalb der EU, das wir beobachten, was es nochmal erschwert, ja, weil wir eigentlich, wäre meine Meinung, wirklich europäisch denken müssen, wenn wir sagen wollen, wir wollen einen Hyperscaler vergleichbar mit Google oder Microsoft aufbauen.
Das hat man auch gemerkt, dass du das ernst meinst auf der letzten Slide, wo China und EU gegenübergestellt hast. Du gesagt, wir sehen hier zwei verschiedene Länder. Und ganz so ist es ja leider nicht, dass die EU da vielleicht nicht so zusammen auftritt. Aber um den Punkt nochmal aufzunehmen, ist es da vielleicht so, dass die EU sich ein bisschen selber unterschätzt? Also keine Ahnung, das Beispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt und auch ein bisschen abgedroschen. Aber wenn man sich jetzt ein neues iPhone kauft, dann hat das ja immer eine USB-C-Ladefunktion und nicht mehr dieses Apple-eigene Ladekabel. Und das liegt ja daran, dass die EU gesagt hat, wir wollen einheitliche Ladekabel für alle Handys. Ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber könnten wir nicht auch da mal ein bisschen mehr Stärke zeigen?
Ich finde, das wäre sehr wünschenswert. Also die EU fährt ja gerade fast, so kann man sagen, so eine dreigliedrige Strategie. Das eine ist eben, was wir irgendwie bereits erwähnt haben, so eine Multistrategie, also dass man irgendwie Alternativen aufbaut. Aber so der zweite wichtige Punkt ist Regulierung. Und da gibt es eigentlich schon voll viele gute Gesetze, aber die werden nicht so richtig durchgesetzt. Und es gibt sowas, das nennt sich den Brüssel-Effekt tatsächlich. Das, was du ansprichst, ist die Idee, dass die EU international als regulierende Instanz auftritt und sich die Gesetze, die in der EU verabschiedet werden, sich international auch durchsetzen, weil Firmen auf den europäischen Markt wollen. Also das heißt, wenn die EU die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet, dann hat das auch quasi ja international einfach Einfluss. Das Problem ist aber, dass jetzt Regulierung von privaten Firmen politisiert wird. Also vor allem mit den USA und das, deswegen, das war auch so ein Awakening dieses Jahr, dass dass Trump oder dass diese Vance-Regierung europäische Gesetze richtig stark herausfordern und sagen, wenn ihr den DSA durchsetzt gegenüber X, wie gesagt, dann treten wir aus der NATO aus oder sowas. Und auf einmal ist es keine Frage mehr gegenüber privaten Firmen, es ist auf einmal eine politische Frage. Und dann muss die EU halt wirklich abwägen. Sicherheitspolitische Interessen gegen Grundrechtsschutz oder solche Sachen. Und das ist alles immer nicht so einfach. Und das Problem ist auch, dass die EU-Kommission die gleiche Instanz ist, die diese Trade Deals aushandelt, aber auch gleichzeitig die Gesetze gemacht. Das heißt, die hat eigentlich conflicting interests, mehr oder weniger. Das heißt, ja, wir haben Gesetze, wir sollten sie durchsetzen. Ich bin der erste Fan, der sagt so, ja, Gesetze, let's go for it, let's use them. Aber viele Akteure haben halt auch andere, auch legitime Interessen, die sagen, okay, vielleicht machen wir das eben doch nicht so.
Also gar nicht so einfach, dass wir hier vorankommen. Vielleicht aber trotzdem dann, wenn wir jetzt mal von der EU nochmal nach Deutschland gucken, da fand ich ja den Vergleich trotzdem super interessant, den wir jetzt hier sitzend haben, einmal China und deutsche Verwaltung, weil Frederik hat ja den öffentlichen Dienst beraten. Ich habe das ehrlicherweise auch gedacht. So, wir haben immer noch irgendwie Faxgeräte. Ich weiß, ja, ist der alte Witz mit Fax, aber es ist halt immer noch Fakt. Was hast du da, also wen hast du da beraten? Und was hast du da eigentlich so, was war die Realität?
Genau, also beraten habe ich verschiedene Bundesministerien und Bundesbehörden. Das ist sozusagen das Level, auf dem ich das kommunizieren kann. Ich breche auch immer gerne eine Lanze für die öffentliche Verwaltung, denn die Projekte, die ich dort betreut habe, waren natürlich Projekte mit einem hohen Innovationsgehalt und da ging es natürlich um den Einsatz von KI und wie man Daten gut nutzt und so weiter. Klar, nicht sozusagen bis ins letzte Referat des Bundesinnenministeriums beispielsweise kommuniziert man nur mit Fax zwischen den Büros. Natürlich gibt es da auch digitale Technologien und so weiter. Genau. Und ich glaube, es gibt gute Beispiele. Also es gibt eine Plattform zum Beispiel vom Auswärtigen Amt ursprünglich, die jetzt aber breiter genutzt werden soll von mehreren Ministerien. Dort werden große Datenbestände ausgewertet, um Simulationen zu fahren und Risikoanalysen zu prüfen, KI-basiert. Das hat das Auswärtige Amt ursprünglich, glaube ich, dafür entwickelt, internationale Krisenherde frühzeitig zu erkennen. Ne? Und da hat man sozusagen datenbasiert dann geschaut mit der KI, was sind Bedingungen und so weiter, wo Krisen entstehen, wie kann man das vorhersagen und wie kann man dann präventiv solche Krisen politisch vielleicht verhindern oder darauf reagieren, sich darauf einstellen und so weiter. So, also das sind so klassische Tasks sozusagen, ja, von so Vorhersage, Simulation. Das wird inzwischen breiter genutzt und da ist die Bundesregierung in Deutschland schon sehr stark hinterher, jetzt auch mit einem neuen Ministerium eigens dafür, das zu machen. So, das war jetzt die Lanze. Auf der anderen Seite natürlich, natürlich ist da jede Menge zu tun und Deutschland ist nicht auf dem ersten Platz.
Was auch noch ganz interessant ist von dem Ministerium, was Freddy gerade angesprochen hat, wurde jetzt auch so eine Art Deutschland-Stack vorgeschlagen.
Ein Stack ist?
Stack ist so eine Art, über Technologien zu denken, dass man nicht nur sagt, wenn ich über KI rede, ist es nur die Anwendung, sondern es geht auch über Datenzentren, Chips und so weiter. Also, dass man sich die ganzen unterschiedlichen Ebenen von Technologien anschaut und die ganzen Technologien, die mit reinfließen, um ein Endprodukt zu haben. Und dieser Stack-Begriff ist eben relativ präsent. Und die wollen jetzt, also die deutsche Verwaltung will jetzt in Deutschland Stack aufbauen, dass es eben Souveränität auf den ganzen unterschiedlichen technologischen Ebenen gibt.
Und dieses Tool oder diese Lösung zum Krisenherdbestimmung, nenne ich jetzt mal, klingt ja echt innovativ, gibt mir ein bisschen Hoffnung, so wenn man sich den Talk davor mal so anhört. Wie lange hat das gedauert, bis das dann irgendwie wirklich mal genutzt wurde? Also wie lange warst du da?
Also ich, bei dem Projekt war ich selber gar nicht beteiligt. Wie lange das gedauert hat, kann ich gar nicht genau sagen, aber es waren mehrere Jahre. Ich muss jetzt raten, aber ich würde denken, wahrscheinlich 3-4 Jahre oder sowas. Ja, das ist auch ein iterativer Prozess. Ne? Also man baut dann so ein Tool für einen ganz bestimmten Zweck, das dauert schon seine Zeit und dann entwickelt man das so fortlaufend weiter, dass es jetzt den Reifegrad erreicht hat, wo das andere Ministerien für andere Zwecke nutzen können, also wo man die Anwendung so ein bisschen generalisiert hat und so, das ist jetzt so relativ weit fortgeschritten. Ja, aber man kann, also man findet online auf der Seite der Bundesdruckerei, die betreiben das nämlich inzwischen ein paar Informationen, wenn man da sich schlau machen will.
Ich wollte eigentlich nur fragen, wie lange hätte sowas in China gedauert?
Schwer zu sagen. Aber es geht natürlich, in China ist auch ein Mixed Bag. Also du hast auch viele Sachen, die auf der lokalen Ebene passieren. Was aber die chinesische Regierung auch, die haben halt auch große Tech-Giganten, die sehr viel können. Und dann kann es halt auch mal sein, dass Tencent für eine Lokalregierung was eine technologische Infrastruktur bereitstellt. Und dann kann die wirklich was.
Also Tencent haben wir jetzt ja öfter gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma, ob sie euch schon mal begegnet ist. Es gibt du kannst das korrigieren, ich habe das ja nur so ein bisschen anrecherchiert. Aber in China zum Beispiel, Tencent, die machen eigentlich echt durch die Bank, was digital angeht, alles Mögliche. Zum einen gibt es da einen großen Chat-Anbieter, der nennt sich WeChat. Das ist eigentlich... Das ist noch viel krasser als das, was wir von WhatsApp kennen. Damit kann man Zahlungen tätigen, damit kann man Essen bestellen, alles über eine, sieht aus wie WhatsApp, über so eine Chat-Plattform. Aber die machen genauso auch irgendwie PUBG Mobile, was so ein Online-Multiplayer-Handyspiel ist, wo man andere Leute halt abschießt und zusammenspielt. Also da geht es ja in alle Richtungen. Und dann fand ich aber richtig cool, wenn man dann so ein bisschen weiterliest, dass Tencent irgendwie, glaube ich, von Amnesty International bei so einem Datenschutzbewertung eingeordnet wurde mit 0 von 100 Punkten, wow. Weil sie einfach, was das Thema Datenschutz angeht, wohl gar keinen feuchten Kehricht drum kümmern. Ja, da warst du.
Die wissen jetzt alle. Interessant. Also das finde ich sehr spannend zu hören. Also ich wusste das nicht. Ich meine, natürlich gibt es immer das eine, was Tech-Giganten machen und was Tech-Giganten sagen. Und jeder Tech-Gigant, der mir erzählt, dass sie Datenschutz ernst nehmen, I don't buy it. Weil das Businessmodell einfach so stark darauf basiert. Andererseits habe ich das, ich meine, es ist immer die Frage so, vor wem werden die Daten eigentlich geschützt und wer hat Zugang zu den Daten? Also das heißt, es kann sein, dass die extrem viele Daten extrahieren, aber dass sie es zum Beispiel vor anderen Firmen ganz gut schützen können. Also in China selbst, das ist auch immer so ein Narrativ, dass in China Datenschutz gar nicht ernst genommen wird. Ich würde das nicht unbedingt so unterschreiben. Also es gibt schon auch immer mehr ein steigendes Bewusstsein für Datenschutz, aber halt aus anderen Gründen. Und vor allem aber nicht gegenüber der Regierung. Also die Regierung hat wie so eine Art Monopol auf Datenzugang in jedem Kontext. Und Tencent macht halt, ich weiß es nicht ganz genau, weil diese Firmen unglaublich undurchsichtig sind. Ich weiß, dass sie aber riesige Compliance-Teams haben, die der chinesischen Regierung trotzdem auf gewisse Art und Weise Datenschutz demonstrieren müssen. Aber ich würde vielleicht eher mit Amnesty International gehen, wenn die das so bewerten.
Aber ja, es war aber auch ein bisschen älter schon, glaube ich, 2016 oder so war das. Ja, aber da gibt es eine Meldung dazu.
Dazu habe ich noch eine strategische Frage. Wir hatten kurz das Thema Open Source angesprochen. Mir fällt immer auf, wenn ich mich jetzt auch mit neueren Modellen experimentiere, wenn ich an meiner eigenen Workstation zu Hause rumarbeite, dass vieles der chinesischen Modelle, also One, Quen, vieles ist Open Source tatsächlich. Die Forschungspapiere sind deutlich besser als das, was die amerikanischen Unternehmen präsentieren. Und außerhalb von Meta teilweise kenne ich das überhaupt nicht. Und die Frage ist so ein bisschen, ist der Versuch der chinesischen Player hier dann sozusagen das Monopol der Amerikaner zu untergraben, indem die Technologie veröffentlicht wird? Oder warum sind die so fokussiert, also warum sind sie so positiv im Open Source oder fallen sehr positiv auf?
Also die Regierung hat das klar als Ziel auch festgesetzt, dass sehr viel von der LLM, also oder generell von generativer KI, dass das Open Source stattfinden soll. Viele Leute in China haben auch ein anderes Mindset gegenüber Open Source. Also die sehen das wirklich so learning with the community. Ist auch sehr interessant, weil ich glaube Hugging Face, also die Hauptplattform, auf der das, diese KI-Modelle bereitgestellt werden, ist tatsächlich nicht öffentlich zugänglich in China. Obwohl die ganzen chinesischen Firmen, die haben dann so Sondergenehmigungen und dürfen dann auf diesen Plattformen solche Sachen bereitstellen. Aber Tencent zum Beispiel, es gibt ja dieses Hunyuan-Model, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich habe da auch mit einem von den Ingenieuren dort gesprochen und wir haben auch über Open Source gesprochen und er hat gesagt, für die chinesischen Unternehmen ist das eine Art billig Crowd Intelligence zu sourcen. Also die nehmen quasi, die werfen ein Modell raus, das darf überhaupt nicht auf den chinesischen Markt, weil in China gibt es sowas, nennt sich Algorithm Registry und da muss alles erstmal drauf, durch den Zensurcheck, Check, durch den Ethikcheck und so weiter und dann darf das erst zur chinesischen Öffentlichkeit. Aber auf Hugging Face, da dürfen sie andere Sachen draufwerfen. Und das heißt, dass, da können sie die internationale Community nutzen, um die ganzen Fehler zu finden in ihren Systemen. Also das ist auch ein kompetitiver Vorteil für viele von denen. Und die lernen auch voneinander und es gibt einfach ein ganz anderes Mindset und es gibt auch, glaube ich, so eine Tendenz, dass man sich beweisen will in China. Und sagen will so, nehmt uns mal endlich ernst und seht mal, wie gut unsere Modelle eigentlich sind. Ja.
Vielleicht zwei Punkte ergänzen. Erstens, auch die USA setzen in ihrer Strategie, also das ist, hat mich überrascht, ehrlich gesagt, beim Lesen von dem AI Action Plan der US-Regierung, da wird sehr stark Open Source gepusht, mehr als jetzt sozusagen sich in der Wirtschaft aktuell widerspiegelt, ne? Also es ist doch recht proprietär, der Markt in den USA. Politisch wird Open Source aber da gepusht aktuell. Und für Europa spielt es natürlich eine große Rolle. Also auch die europäische digitale Souveränitätsstrategie ist immer ganz eng geknüpft an Open-Source-Technologien. Ich glaube, wichtig ist da auch aber immer zu betonen, dass Open-Source keine allumfassende Lösung ist für alle Souveränitätsprobleme sozusagen, sondern auch da begibt man sich in Abhängigkeiten von Entwicklungszusammenhängen, auf die man selbst keinen Einfluss hat. Und selbst wenn man eigene europäische Modelle, KI-Modelle hat zum Beispiel, baut man ja am Ende trotzdem eigentlich auf sozusagen AI-Frameworks, jetzt wird es ein bisschen technisch an der Stelle, aber die AI-Frameworks stammen am Ende des Tages, die sind zwar Open Source für jeden zugänglich, die kommen aber aus Entwicklungen von Google und Meta in den USA und dort finden auch die Entwicklungsroadmaps statt und auf die haben europäische Unternehmen und Entwickler im Grunde keinen Einfluss. Das ist nicht schlimm per se, ja. aber es ist eben so. Also,
ja. In den USA wird ja auch immer argumentiert, dass die Modelle zum Teil auch gefährlich einfach sind und dass sie deswegen das eher hinter verschlossenen Türen halten wollen. Und ein Kollege von mir sagt auch immer, man sollte so ein bisschen kritisch sein, auch diesem Open-Source-Begriff gegenüber. Er nennt das so ein bisschen Open-Washing, weil man ja eigentlich auch nicht Zugriff wirklich hat auf die Daten, sondern wirklich kann man dieses Modell dann nicht reproduzieren. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant.
Ja, vielleicht, weil der Begriff jetzt sehr oft gefallen ist, Open Source bedeutet halt, dass der Code öffentlich gestellt wird und es wäre, wenn man seinen Bauplan für die neue C-Klasse online stellt und auf einmal kann das jeder daheim nachbauen, wenn er auch so eine Baustraße hätte. Genau, aber das ist ja genau das Problem, ne? Die Infrastruktur hat nicht jeder, deshalb ist es ja vielleicht so ein Thema. Und wir haben noch eine Meldung, sehr, sehr gerne.
Ja, da fällt mir gerade ein, da gibt es ja auch gerade die Diskussion um Palantir, um die Sicherheitssoftware. Ja. Könnt ihr da was darüber sagen, wie sicher dann unsere Daten sind? Da werden ja Daten gesammelt und die kommen dann auch noch auf die Cloud. Was kann damit gemacht werden dann von den USA?
Das ist deshalb schwierig zu beantworten, weil der Einsatz von Palantir ist eine Software, die von den Polizeien genutzt wird. Und wie genau Palantir in den deutschen Polizeien angewendet wird, nicht so ganz klar ist und nicht so ganz transparent ist. Zumindest habe ich nichts gefunden, wo es super transparent mal dargestellt wäre. Was klar ist, ist, dass Palantir in Deutschland von einzelnen Polizeien angewendet wird. Ähm, ich, ich glaube, aber vielleicht bin ich da auch gar nicht mehr aktuell, nicht von der Bundespolizei, aber von einzelnen Landespolizeien, unter anderem Bayern und Hessen, glaube ich. Ja, und das sind jetzt die Detailfragen sozusagen. Wo werden die Daten gespeichert? Ich glaube, sie werden in Europa gespeichert, die Daten. Aber das muss nichts heißen, weil das ist der, jetzt kommen wir wieder auf den US Cloud Act, der schon angesprochen wurde, der besagt, die Regierung in Amerika hat Zugriff auf alle Daten von amerikanischen Unternehmen, selbst wenn diese Daten nicht innerhalb der USA gespeichert sind. Also rein juristisch gesehen hat die US-Regierung sozusagen die Legitimität, auf Palantir-Daten, auch wenn sie in Europa gespeichert sind, zuzugreifen. Und das kann man nicht ausschließen. Also das kann man nicht ausschließen. Jetzt ist die Frage quasi halt, wie genau sind diese Daten gespeichert? Und vor allem ist, glaube ich, aber die Frage, wie genau wird denn Palantir in Deutschland angewendet? Ja? Und da gab es Interviews, in denen dann die Projektverantwortlichen schon gesagt haben, also wir nutzen die Software hier gar nicht so, wie man das in den USA machen könnte, weil die Datenschutzbestimmungen schon eingehalten werden müssen in Deutschland. Und ich habe schon ein paar Digitalisierungsprojekte aus so einem Sicherheitsbereich gemacht und kann sagen, die Datenschutzbestimmungen werden da auf jeden Fall schon stark berücksichtigt. Also es ist nicht so, dass sozusagen jetzt deutsches oder europäisches Recht komplett umgangen wird von den Polizeien, um diese Software in den Einsatz zu bringen. Ja. Aber die Frage sozusagen, welche Daten werden da gesammelt und hat die US-Regierung auf sie Zugriff, lässt sich von mir nicht klar beantworten.
Merkt man, das ist ja im Endeffekt eine ähnliche Frage wie die wir vorhin hatten. Ein großes Thema für uns, was passiert mit unseren Daten, ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, wo man dann so Hemmnisse merkt zum Thema KI-Offenheit. Wenn man da jetzt wieder nach China schaut, hast du das Gefühl, als du jetzt auch da warst letzten Monat, ist gar nicht so, die sind da viel offener damit im Umgang und freuen sich viel mehr, dass es so viele coole Angebote aus China gibt oder Wie ist die Offenheit der Gesellschaft in der Nutzung von KI-Angeboten?
Oh, ja, also es gibt eine ganz andere Offenheit gegenüber allen möglichen Arten von Digitalisierungsprodukten, würde ich sagen. Es gibt auch nicht so diese Hemmschwelle. Also ich meine, Deutschland gerade finde ich zum Beispiel, wo vielleicht auch aufgrund der DDR und Stasi-Vergangenheit man einfach ein ganz anderes Bewusstsein hat für Datenschutz und auch versteht, so wie wichtig Anonymität oder freie Meinungsäußerung und solche Sachen einfach sind, damit unsere Demokratie weiter bestehen kann. In China ist der Fall ganz anders. So, im Prinzip hat Datenschutz nicht die gleiche Funktion wie hier und der Regierung bringt es auch Vorteile und den Unternehmen bringt es Vorteile, quasi ganz viel zu digitalisieren und auch auf Datenschutz nicht so Wert zu legen. Ich meine, es gibt alles Mögliche. Die Gesichtserkennungssoftware in China ist absurd. Also da ist wirklich egal, wo du bist. Erstens ist alles überwacht. Also in Shenzhen ist wirklich alle 4 Meter ist eine Kamera. In einem Bus ist jede Zweierreihe, also ist mit einer Kamera abgedeckt. Du gehst in ein Restaurant und in jeder Ecke ist nochmal eine Kamera. Also es gibt nicht so das gleiche Bewusstsein für Privatsphäre. Aber du kannst halt, es ist halt auch praktisch manchmal. Also ist halt die Frage, wenn du als europäische Person dorthin gehst, dann dreht sich dir der Magen um. Aber wenn du mit einem chinesischen Bewusstsein aufwächst, dann bist du, ach geil, ich kann mit meinem Gesicht bezahlen, ich muss mein Handy nicht, ich hab's mal vergessen. Oder mit meiner Hand, also bei Tencent kannst du auch einfach deine Hand scannen, also brauchst gar nichts mehr. Du gehst einfach in einen Café, scannst deine Hand und ist bezahlt. Also es ist so eine ganz interessante Verschmelzung von Technologie und Mensch, aber es ist halt super praktisch. Ein Taxi, jede Sekunde verfügbar, also es ist so convenient.
Das ist der Punkt, ne?
Und es gibt so viele Businessmodelle, wo du gar nicht mehr direkt in einem Geschäft zum Beispiel bestellen kannst. Also da gibt es sowas, das heißt, das ist so eine Teemarke, wie so ein Bubble Tea. Und da kannst du gar nicht mehr in Person bestellen. Du gehst da hin, bestellst mit der App vorher und dann holst du es einfach ab, wenn es fertig ist. Was natürlich super effizient ist, weil du musst nicht mal warten, sondern du kommst einfach an und holst dir ab, kannst nebenbei noch shoppen. Ja, alles super günstig.
Also vieles Gutes, aber wir haben natürlich da auch ein paar Schattenseiten mit dabei. Ich finde, wenn man das, es klingt so ein bisschen Science-Fiction-mäßig jetzt für unsere Standards, wenn wir jetzt irgendwo hingehen zum Bäcker und können wir froh sein, wenn wir mit Karte zahlen können. Das ist ja da nicht immer so der Fall. Aber Thema Science-Fiction, da hatte ich vorhin, irgendwie musste ich selber so ein bisschen schmunzeln. Diese Plattform heißt
Hugging Face, wo man, wo AI Open Source Modelle hochgeladen werden. Die Alien-Serie kennt ihr ja vielleicht, da gibt es ja den Facehugger, das ist sozusagen die erste Form. Das fand ich jetzt super witzig, dass es ausgerechnet so heißt, weil es gibt ja gerade auch eine neue, also es ist wirklich spontan jetzt hier gerade ein witziger Lied gekommen, weil bei der Alien-Serie sind wir auch wieder beim Thema Science-Fiction und vor allem auch bei einer dystopischen Science-Fiction-Welt. Und das ist jetzt die Frage sein. Bei Alien ist es so, dass die Welt und auch das Universum mittlerweile von großen Tech-Unternehmen eingeteilt ist. Also hier, diese Planeten gehören denen. Diese, also es gibt keine Länder mehr, es gibt nur noch Tech-Giganten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich euren Vortrag so anhöre und das, was du gerade so erzählt hast, entwickeln wir uns da vielleicht auch in diese Richtung?
Ja und nein. Also diese Technologiefirmen sind ja eine riesige Herausforderung auch für Souveränität oder Staatlichkeit im traditionellen Sinne. Weil das sind einfach internationale technologische Megastrukturen, die international irgendwie operieren, aber ihren Sitz in bestimmten physischen Gebieten haben, wo es auch Gesetze gibt und denen sie dann unterworfen sind. Und so dieser Souveränitätsdebatte ist ja oft auch so, der Staat versucht sich wieder neu einzubringen als Autorität in diesem ganzen System. Aber ich fand das richtig spannend. Ich lese gerade ein Buch über TikTok tatsächlich. Es heißt Every Screen on the Planet, kann ich sehr empfehlen. Und da geht es so um die Entstehungsgeschichte von TikTok. Und ich weiß nicht, wer sich mit TikTok hier auskennt, aber es gab auch so eine Plattform zum Beispiel, die ist Musical.ly. Und einer der Gründer hat tatsächlich Musical.ly und TikTok verglichen mit einem Staat. Also die wollen eigentlich wie so ein Land aufbauen, das noch unbeschrieben ist und haben auch fast so ein Verständnis von so, das ist was, so eine neue Verwaltungsstruktur, die eben nicht mehr über Ländergrenzen geht. Aber es ist eben nicht so einfach. Also Länder haben immer noch Autorität und haben immer noch Einfluss. Also es ist wie so ein Kampf. Aber tatsächlich haben auch mittlerweile manchmal sogar, gibt es Länder, die auch fast so Ambassadors haben zu Tech-Firmen, wo sie dann wie so diplomatische Beziehungen eigentlich führen. Das ist schon auch sehr interessant, finde ich.
Ja, ich finde es eine spannende Frage. Und mein Take wäre, es geht wieder in eine andere Richtung gerade, aber ich bin mir sozusagen noch unsicher, ob sich das hält. Aber ich meine, das ist das war jetzt ein paar Jahre ein prominenter Narrativ. Ja? Also zu sagen, wir haben globale Tech-Unternehmen, Plattformunternehmen, die entziehen sich irgendwie jeder staatlicher Regulierung, die sind schwer zu besteuern, ne, weil die sind irgendwie fluide und so weiter. Und die konkurrieren eigentlich, das sind so suprastaatliche Akteure, die konkurrieren eigentlich mit Staaten und so weiter. Und ich meine, da ist was dran und so weiter. Aber ich sehe gleichzeitig auch schon so ein Comeback von Nationalstaaten aktuell. Und das sehe ich auf jeden Fall in den Regulierungsversuchen. Das sehe ich jetzt in Bezug auf die EU auch in der Ambition, dass es wirklich sozusagen staatliche Ambitionen sind, hier KI-Alternativen aufzubauen. Das sehe ich auch darin, dass eben die Unternehmen aus den USA doch sozusagen in einem politischen Setting auch stattfinden. Ne? Also der amerikanische Staat ist doch wichtiger für die ganzen Plattformunternehmen, als man vielleicht irgendwie vorher gedacht hat. Ja? Also die existieren doch nicht so sehr über dem Staat, sondern immer noch unter dem Staat vielleicht. Aber das ist, ich glaube, das ist ein ambivalentes Verhältnis, wo man immer sehen muss, wie sich das weiterentwickelt. Ja?
Ich finde, das ist auch fast so wie Hybrid. Also kann man eigentlich so Netizen und Citizen gleichzeitig sein eigentlich. Das eine schließt ja irgendwie das andere auch nicht aus manchmal. Also trotzdem übernehmen Tech-Giganten halt auch ganz viele, die Moderation von ganz vielen sozialen Interaktionen, haben fast wie so Content Moderation oder Consumer Interactions, kann man schon, also ich habe auch mal ein Buch gelesen, wo es darum ging, die wurde so ein bisschen fast mit Gerichtshöfen verglichen, wo die Technologiefirmen ihre eigenen Gesetze irgendwie fast festlegen und dann müssen die Nutzenden sich halt denen irgendwo unterwerfen, wenn sie sie nutzen wollen. Und ich finde, das schließt sich gar nicht unbedingt so aus. Also klar, die Technologieunternehmen müssen sich irgendwie lokalen Staaten irgendwie unterwerfen, aber trotzdem ist es fast wie so eine neue Art von Regierungen manchmal.
Oder Nebenregierungen, Parallelregierungen. Ja. Okay, von dieser vielleicht dystopischen Frage, glaube ich, sollen wir noch ein bisschen, weil es jetzt ist schon 8:30, vielleicht noch mit ein bisschen Hoffnung rausgehen. Gibt es noch irgendwie so einen Punkt, ganz, ganz kurz, was euch echt Hoffnung gibt, dass die EU, so ein ganz konkretes Beispiel, dass wir doch noch auf einen guten Weg gehen und dass wir heute Nacht beruhigt einschlafen können und nicht in der Alien-Dystopie. Jetzt sind wir wirklich hier gelandet, in der Alien-Dystopie landen.
Ich muss da jetzt erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken, glaube ich. Vielleicht nur als Kommentar ist interessant, auch ein kulturelles Phänomen, Techno-Optimismus oder Pessimismus. Und tatsächlich ist Europa sehr techno-pessimistisch, während China sehr optimistisch ist. Ich gebe Frederik nochmal hier die Chance, weil ich muss ein bisschen überlegen.
Also ich glaube, erstens würde ich auch sagen, ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass wir eine eigene sozusagen Vision entwickeln, die sich positiv auf Technologie bezieht, weil aktuell sozusagen sehr schnell immer gesagt wird, ja, irgendwie das, was die Tech-Bros oder so im Silicon Valley denken, das ist irgendwie auch gruselig und so weiter. Und es ist dann so relativ leicht zu sagen, irgendwie, dass es irgendwie faschistisch oder protofaschistisch oder mindestens irgendwie antiaufklärisch und so weiter. Und das ist irgendwie furchtbar. Aber mir fehlt sozusagen der eigene positive Narrativ zu sagen, das ist sozusagen unsere, sei es eine Utopie oder sei es einfach eine Vision. Okay, ich habe jetzt auch keine parat, die ich jetzt in einer Minute runterrattern könnte, aber ich habe durchaus Hoffnung, wenn ich mir wieder mit meinem Spezialfokus auf die Verwaltung zum Beispiel anschaue, wie die Kommunen, ich wohne in Frankfurt und in und um Frankfurt herum sind die Kommunen wirklich engagiert gerade dabei, zu schauen, wie man KI so einsetzen kann, dass wirklich die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und in den Kommunen davon profitieren, wie man Leistungen verbessert, wie man Städte verbessert und so weiter. Und das sind, finde ich, wirklich Ansätze, die mir auf jeden Fall Hoffnung machen, dass man mit diesen Technologien eine Menge guter Dinge anstellen kann.
Was mir jetzt gerade doch noch eingefallen ist, und danke, dass ich Zeit hatte zum Überlegen, wir haben unglaublich viel Kompetenz in Europa. Unter anderem die klügsten Köpfe, die auch in die USA ausgewandert sind, kommen von hier. Also klar, auch aus China, auch aus Indien und so weiter, aber die Menschen in Europa machen mir Hoffnung. Weil wir haben die Kompetenz eigentlich hier, wir müssen sie nur nutzen und wir haben auch ein Verständnis davon, was wir eigentlich wollen. Und das sind europäische Werte. Das ist der Schutz von Demokratie, das ist Datenschutz, das sind solche Sachen. Und das gibt mir Hoffnung. Weil ich das Gefühl habe, dass wir auch so schlimm wie das jetzt ist mit den USA, dass wir uns wieder daran erinnert haben, was uns eigentlich wichtig ist. Und diese ganzen KI-Initiativen sind ja auch irgendwie zum Teil da, weil wir identifiziert haben, dass hier was Schützenswertes gibt. Dass wir nicht einfach gefallen lassen, dass uns eine bestimmte Vision von Technologie aufgedrückt wird. Eine amerikanische Version von Technologie, die wir vielleicht nicht wollen. Wird in diesem Dokument, was Frederik vorhin erwähnt hat, wird ja amerikanische Werte mittlerweile definiert mit einer gewissen Wahrheitsidee, die Diversity, Equity und Inclusion irgendwie ausschließt. Und das haben wir hier nicht. Also wir wollen Vielfältigkeit von Diskurs und so weiter und deswegen geben mir die Menschen Hoffnung.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Da kann man sich doch nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Ihr habt uns heute auch Hoffnung gegeben. Auch tolle Menschen aus der EU, die schöne Inhalte rübergebracht haben. Genauso wie hier im Publikum. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart.
Vielen Dank. Das war's für heute. Danke.